Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Horch amor, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, in tiefsten Corona-Krisenzeiten haben wir einen Gast hier im Podcast. Da freuen wir uns heute auch sehr darüber. Es ist nämlich Stefan Doll, der DGB-Vorsitzende für Mittelfranken. Und passend 2 Tage vor dem 1. Mai haben wir ihn hier im Podcast. Und wir haben, glaube ich, eine Reihe von interessanten Themen, über die wir sprechen können.
Bevor die Mai-Kundgebung bei uns stattfindet, die Rede wird jetzt gehalten. Darfst du noch Werbung machen?
Genau, ich mache ein bisschen Werbung und zwar für unseren Partner hier im Podcast. Upsala, jetzt ist aber noch, bin ich, das kann keiner sehen.
Die Lichter
ich
bin aus der Licht. DGB.
Herzlichen Dank. Es wird immer besser. Es wird immer, wir müssen ja Abstand wahren und deshalb.
Zur Erstiege und dann ist Licht aus.
Genau, jetzt ist Licht aus. Ich habe es aber sofort wieder angemacht. Nicht, dass es hier dann danach heißt, was hier im Dunkeln alles gemunkelt worden wäre. Aber trotzdem möchte ich unseren Partner noch kurz vorstellen. Das ist die Firma Touchou, die Webseitenlösungen produziert. Und auch in diesen Zeiten, sagen sie, in ihrem Touchou-Blog findet man sehr viele Tipps, wie man die Unternehmens-Homepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich in die Zukunft aufstellen kann. Und das ist unabhängig vom System, das das jeweilige Unternehmen nutzt. Und sie empfehlen uns, klickt einfach rein in touchou.de/blog, also touchou.de/blog. Und natürlich ist die URL auch bei uns auf der Webseite in dem Artikel zu unserem Podcast zu finden. Aber jetzt zu unserem Gast, herzlich willkommen. 2 Tage vor der großen 1. Mai-Kundgebung, die nicht stattfindet. Wie fühlt man sich da als DGB-Vorsitzende?
Weihnachten entfällt.
Ja, für die Kurven wäre es Weihnachten, glaube ich. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass das möglich ist und auch mit Abstand halten. Ja, es ist ganz ehrlich sozusagen persönlich ganz komisches Gefühl, weil an so einem Tag wie heute wird eigentlich für den ersten Mal schon aufgebaut. Und ich bin gerade drüber gelaufen zu euch und da ist halt nichts aufgebaut und Das ist, also man sieht's auch so und also das ist schon sehr frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir das nicht machen. Und das ist ja auch seit der Gründung des DGBs im Mai 1949 praktisch das erste Mal, Dass wir keine Mai-Kundgebung machen. Also das ist schon historisch, so muss man das schon sagen.
Und Sie hätten da nie mit dem Gedanken gespielt, irgendwas, ich sag mal, ganz Schräges mit 1,5 Meter Abstand zu machen. Es wäre ja theoretisch was möglich gewesen.
Also ich finde, es gibt ja jetzt Organisationen, die kleiner sind, die machen was. Ich finde, dass wir gerade als DGB, wo wir die Interessen der Beschäftigten vertreten, auch an die Gesundheit denken müssen. Und ich sozusagen muss auch für mich sagen, es ist ja bundesweit so entschieden und Ich finde die Entscheidung aber richtig, weil ich möchte nicht haben, dass wir durch eine Mai-Kundgebung sozusagen dafür sorgen, dass der Virus wieder nach oben geht und dass da zum Beispiel das Nürnberger Krankenhaus auf einmal überlastet ist.
Ja, stimmt.
Also ich finde, wir haben da eine Riesenverantwortung und die, finde ich, nehmen wir auch wahr.
Also das heißt, der 1. Mai, euer ohne 1. Mai, was machen Sie am 1. Mai, Herr Doll?
Also
ins Stadion gehen, Fußball schauen?
Naja, wir machen, alte Fußballspiele anschauen, genau. Also wir machen tatsächlich jetzt halt an einen anderen 1. Mai, er fällt nicht aus, Es fällt halt der traditionelle aus. Wir sind zum Beispiel an Orten der Solidarität und der Arbeit unterwegs. Wir waren bei Kolleginnen zum Beispiel am Krankenhaus, wie da gerade die Arbeitssituation ist und Corona ist, machen da Videobotschaften. Wir waren beim Jobcenter, wir waren bei der MAN draußen, wo die Woche ja wieder der Betrieb langsam hochgefahren wird. Wir sind heute bei einer Kollegin von der Polizei, wie da die Situation ist. Also wir versuchen wirklich jetzt einfach anderes den 1. Mai darzustellen, natürlich auch mit dem Thema Corona. Und wir machen auch eins, wir haben jetzt eine Aktion gestartet, dass man eben Plakate sich ausdrucken kann und da an seinem Lieblingsort oder auf seinem Balkon oder sonst wo praktisch halt fotografiert und mit was für einen eigentlich Solidarität bedeutet. Also wir versuchen jetzt gerade die sozialen Medien auch nochmal anders zu spielen, mehr zu spielen. Und am 1. Mai, um 11 Uhr, bin ich im Gewerkschaftshaus und wir werden praktisch in kleiner Runde mit Sicherheitsabstand sozusagen halt Leute aus dem Haus, praktisch wenige, also wir werden 15 Leute waren, also es waren keine 7.000 oder 6.000 wie sonst, ja. Wenn man 15 Leute einfach den, das anschauen, weil um 11 Uhr startet eben sozusagen ein Livestream, das ist DGB Bundesebene, wo Udo Lemper dabei ist, Konstantin Wegger, Künstler dabei sind, Wissenschaftler etc. Denn wenn wir uns da anschauen, wir werden dann auch wegen Interviews machen und da auch nur wegen Videobotschaften senden. Also wir wollen einfach auch den Kontakt am 1. Mai zu unseren Kolleginnen und Kollegen halten und natürlich den 1. Mai erst recht in Corona-Zeiten auch besetzen, weil Sozialthemen gibt es gerade unter Corona-Zeiten wie unter dem Brennglas, wie ich finde.
Wollte gerade sagen, wahrscheinlich, wenn man das jetzt etwas ketzerisch sieht, könnten die Gewerkschaften ja sogar profitieren. Corona wird die soziale Frage aufwerfen für viele Bereiche. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Es werden in den nächsten Monaten ja ganz, ganz viel Arbeiten auf die Gewerkschaften zukommen.
Also es wäre schön, wenn wir davon profitieren. Die Erfahrung zeigt natürlich, dass in Krisenzeiten das Geschäft für uns nicht einfacher wird. Mhm. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, wie anderen Organisationen auch, wie auch der Nürnberger Nachrichten, wenn die Menschen kein Geld mehr haben, schaut, wo sparen wir. Dann wird manchmal halt auch das Abo der NN abbestellt oder man tritt aus der Kirche aus oder bei den Gewerkschaften. Das wollen wir natürlich verhindern. Ja.
Aber Sie spüren diesen Sog seit Jahren?
Ja, wir spüren das immer wieder, wenn Krisen sein. Bis jetzt noch nicht so praktisch. Wobei auch Gewerkschaften damit umgehen sozusagen, dass wenn jemand in Kurzarbeit ist und sagt, er will seinen Beitrag senken, dann wird er auch praktisch das auch möglich gemacht. Also wir versuchen das auch, diese Not, die es gibt, dann auch mitzunehmen. Aber politisch wird das natürlich für uns eine riesen Herausforderung. Es fangen ja schon an, gibt es ja schon einen Anstieg von einem niedrigen Niveau, die Insolvenzen steigen. Die Kurzarbeit ist Thema, wie lange noch Kurzarbeit, auf welchem Niveau, das ist ja sehr unterschiedlich. Also in Betrieben, wo Tarifverträge sind, wo tarifgebunden sind, starke Interessensvertretung, da gibt es Aufzahlung, ich sage jetzt mal als Beispiel bei der MAN, auf 90%, aber wir wissen auch, dass es Betriebe gibt, wo man halt bei 60% und 67% sind. Und es trifft natürlich Menschen im Niedriglohnsektor am meisten, ich nehme jetzt einmal die Gastronomie, da verdient man eh nicht viel. Und wenn man dann 60 oder 67 hat, dann ist die Existenzfrage sehr schnell gestellt. Aber es trifft auch sozusagen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich praktisch 90% kriegen oder 80 oder 70, da gibt es ja unterschiedliche Lösungen, weil wir wissen ja alle, es haben sich viele praktisch eingelassen auf das, was sie verdienen und haben ihr Leben geplant.
Naja, klar.
Also wenn jetzt jemand ein Haus gekauft hat oder wenn jemand eine teure Miete hat, also weder die Sparkassen oder die Banken werden praktisch sozusagen die Tilgung der Kreditraten wegnehmen und der Vermieter oder die Vermieterin wird auch weiterhin die Miete verlangen. Ja. Also ich will bloß an den zwei Beispielen sagen, da ist natürlich schon auch Druck am Kessel und wir haben da schon viele Anrufe auch. Und dann gibt's auch Arbeitgeber, das ist jetzt nicht die Mehrzahl, das will ich ganz deutlich sagen, aber es gibt leider halt auch einen Teil, gerade in dem Bereich, wo wir nicht so stark organisiert sind, im Einzelhandel oder im Hotel- und Gaststättenbereich, der in Nürnberg stark ist, wo halt dann auch genutzt wird, halt Menschen auch jetzt sozusagen schon auf die Straße zu setzen.
Lassen Sie mich nochmal kurz auf den 1. Mai zurückkommen, es ist ja... gibt ja auch einen alternativen 1. Mai. Die machen jetzt auch mobil, indem sie sagen, der DGB sagt seinen 1. Mai ab.
Wir lassen es krachen.
Genau. Also wir begehen ihn, sagen sie zumindest mal. Also ist die revolutionäre Front, die im Moment dazu aufruft, also in 50er-Gruppen, die Spaziergänge machen. Mir geht es aber jetzt weniger vielleicht um diesen provokativen Ton, aber wie sehen Sie das denn? Also hat diese alternative Bewegung, die deutlich klarere oder härtere Forderungen als der DGB hat, hat die in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht Zulauf erhalten? Und ist es so, dass man sagt, ja, dem DGB fehlt da manchmal ein bisschen so der Zug, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, sie würden von der Gewerkschaft vertreten werden?
Also zum einen muss man sagen, gerade in Bayern hat es Mitgliederzuwächse bei den Gewerkschaften gegeben, also über alle 8, natürlich unterschiedlich. Das ist zum einen, uns ist schon gelungen, weil wir halt zum Beispiel den 1. Mai wesentlich mehr als ein Familienfest gemacht haben, weil wir viele Angebote hatten, weil wir auch versuchen haben, immer auch attraktive Rednerinnen und Redner zu haben, auch das im Wechsel zu machen. Wir haben auch die Tradition, dass man ja immer jemanden mal von außen erholt, praktisch Wissenschaftler sozusagen, oder wir hatten ja auch schon den Vorsitzenden des Paritätischen Wohlfahrtsverbände, haben wir auch schon gehabt. Also wir haben einen sehr guten Zulauf. Wir sind in Nürnberg die größte Veranstaltung in Bayern. Also wir wissen ja, München ist ein bisschen größer, aber wir haben praktisch die meisten. Und wir haben auch insgesamt immer so circa im Mittelfranken 10.000 Menschen mobilisiert. Und bundesweit, muss ich jetzt Nürnberg auch nicht verstecken, wir haben da immer den zweit- oder drittgrößten 1. Mai.
Aber insgesamt, wenn ich jetzt mal so aufs Land schaue, DGB-Ortskartelle lösen sich auf, gibt es überhaupt nicht mehr. Es gab ja früher sonst auch in kleineren Städten noch 1. Mai-Kundgebungen. Inzwischen ist das einfach so ein schöner verlängerter Wochenende oder Brückentag, wie auch immer, nutzt man gerne, aber eher um, sag ich mal, für sich selbst was zu machen. machen, aber nicht mehr daran zu erinnern, dass es eigentlich Errungenschaften gibt, die den Gewerkschaften mit zu verdanken sind und die nicht völlig selbstverständlich sind.
Also das ist richtig. Wir haben zum Beispiel 1. Mai-Veranstaltungen mit 40 Personen, machen wir nicht mehr. Mhm. Wir haben einmal so intern gesagt, dass wir immer haben wollen, so 100 ungefähr. Mhm. Also jetzt, wenn es einmal 80 sind, wird der 1. Mai nicht abgesagt. Weil ich finde schon, und das unterscheidet uns, glaube ich, schon nochmal, also wir organisieren viele Menschen, darum müssen wir das am 1. Mai auf die Straße bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Darum gibt es einige, da haben Sie völlig recht, Mai-Veranstaltungen nicht mehr. Aber ich will schon sagen, es gibt keine andere Organisation, die praktisch in Mittelfranken an einem Tag an 14 Orten Veranstaltungen macht und 10.000 Leute. Also da hat sich was verändert. Keine Frage, aber ich sage einmal, auch bei Parteien, anderen Organisationen ist ja nicht so, dass praktisch sozusagen das vor Ort einfacher geworden ist, um das mal zu sagen. Also von daher, wir sind da dran, aber wir haben auch eine Neustrukturierung gemacht mit Stadt- und Kreisverbänden, also die Ortskartelle gibt es nicht mehr, dafür Stadt- und Kreisverbände, und da sind wir dabei halt auch zu aktivieren und auch Sachen zu machen. Und ich will als Beispiel sagen, also der 1. Mai in Fürth und in Ansbach, der ist die letzten Jahre größer geworden und nicht kleiner geworden. Also das ist mit viel Arbeit, ehrenamtliche, hauptamtliche Arbeit, aber es geht auch was sozusagen, und natürlich kostet es auch was. Also ich glaube, so wie wir früher, wie Sie es gesagt haben, Ortskartellveranstaltung, ich sage jetzt mal wegen provokant, da hat man sich im Lokal getroffen, dann hat es Weißwürste gegeben und ein Bier und danach hat es eine Rede gegeben und dann waren wir beisammen. Ich glaube, da wollen wir nicht die Massen mehr mobilisieren, da haben sich die Zeiten verändert und darum brauchen wir andere Formen. Und das muss man sagen, die kosten mehr Engagement, kosten auch mehr Geld. Das ist auch klar. Also ich kann auch nicht am Hauptmarkt mich hinstellen und sagen, da redet halt einmal Meier, Huber, Müller, Schmidt und dann kommt halt. Mhm. Sondern ich muss auch ein Rahmenprogramm bieten. Und das hat sich verändert und ich glaube, das trifft aber alle auch sozusagen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal anschaut, also ich will jetzt nicht irgendwie Parteibashing machen, aber mir ist jetzt keine Großveranstaltung zur Kommunalwahl einer Partei praktisch sozusagen in Mittelfranken bekannt. Also ich will, das ist jetzt nicht gegen die Partei, nicht falsch verstehe, aber ich will schon sagen, also ich glaube, wir stehen da schon nochmal anders da. Wir haben auch Probleme, wir haben sie aufgegriffen, aber also bei den Parteien ist da noch weniger möglich.
Sie würden ja wahrscheinlich auch sagen, in Zeiten von Corona oder was jetzt danach kommt, also ist wahrscheinlich der DGB nötiger denn je, aber es wird auch schwieriger, Sie haben es ja gerade schon vorhin angesprochen. Was ist denn Ihre Strategie oder wo will der DGB nach Corona hin? Es gibt ja eine Riesendiskussion, oder die Diskussion läuft gerade an. Fahren wir danach die Wirtschaft sozusagen in den alten Wegen, Bahnen wieder nach oben? Versuchen wir das? Also die Luftfahrtindustrie ist ja ein Riesenthema. Also geht es dann danach wieder genauso weiter wie vorher? Oder wird es genutzt für eine ökologische Wende, eine Wende, die in Richtung Klimaschutz vielleicht geht? Da hat ja der DGB durchaus auch seine Probleme damit. Also Sie sind Vertreter der klassischen Arbeitnehmer, die auch in den klassischen Berufen tätig sind. Und gleichzeitig hat man das Thema Klimaschutz auf der Agenda. Kriegt man den Spagat hin? Ist man da noch ein Partner für die Arbeitnehmer?
Also ich will bloß mal das Beispiel sozusagen sagen, Automobilindustrie. Da war ja auch der Bundeskongress der IG Metall hier in Nürnberg und da ist viel diskutiert worden um das Thema Transformation. Also sprich, wie gelingt es nämlich sozusagen Automobilindustrie weiterzuentwickeln, ökologischer zu machen, aber wie gelingt es auch, neue Arbeit und andere zu generieren? Mhm. Das ist natürlich die große Herausforderung und ich sage mal, das ist jetzt nicht einfacher geworden, weil auf die Transformation ist jetzt noch dieser Coronavirus draufgekommen und das verschärft natürlich die Situation, ja, weil, wie Sie es gesagt haben,
beschleunigt
die Wirtschaft ist runtergefahren und von daher, also ich glaube nicht, dass wir aus den Corona-Zeiten wieder rauskommen, wie wir reinkommen sind. Also, ich meine, da gibt es ja auch Prognosen, ich will jetzt nicht schwarz malen, aber dass zum Beispiel ein Drittel der Wirtschaft nicht mehr aufmacht, weil es gar nicht mehr praktisch sind. Also das ist ja ein Beispiel, jetzt weg von der Automobilindustrie, wir werden viele Probleme haben und da ist die Automobilindustrie noch eine und auch natürlich das Thema Umwelt und das bleibt uns auch, aber ich sehe jetzt auch natürlich nochmal Chancen, dass wir jetzt nämlich bestimmte Sachen nach der Corona-Krise auch nochmal neu diskutieren, weil jetzt steht natürlich das Thema Gesundheit. Natürlich fangen wir auch schon an zu diskutieren, aber jetzt müssen wir erst mal das Thema Gesundheitsthema. Aber dann geht es wirklich dazu, wie schaffen wir die
Transformation? Was meinen Sie mit dem Gesundheitsthema? Heißt es, dass Sie jetzt auch dafür einsetzen werden, dass endlich die Gehälter, das wäre ja auch eine Chance, im Moment sagt man, die Pflegeberufe sind systemrelevant, Wahnsinnsleistung, was die da alle machen im Altenheimen, in den Krankenhäusern.
Zuschläge, einmalige
momentan. Einmalig,
ist schön. Ja. Also ich sage einmal, das ist genau jetzt natürlich der Punkt. Also wir haben viele Anforderungen und das wird auch Geld kosten. Also nur klatschen ist nett, aber von einem Beifall kann man sich nichts kaufen. Und von daher sozusagen geht es jetzt darum, tatsächlich diese mir gefällt der Begriff nicht systemrelevant, weil es unterstellt immer praktisch andere sind nicht so wichtig. Ja. Ja. Also das ist immer ein wenig komisch, aber es ist ja interessant, wie sich das auch verändert hat. Ja. Also in der Finanzmarktkrise waren es andere Bereiche wie
das
jetzt.
Stimmt, ja. Das
also wie schnell auch dieser Begriff sozusagen auf einmal andere Personengruppen trifft. Aber das ist die eine Geschichte. Ich glaube, es geht darum, tatsächlich nochmal drauf zu schauen, was ist für ein Land wichtig, nämlich, dass ein Land sozusagen auch solche so Krisen überstehen kann. Da ist wichtig, dass wir ein starkes Gesundheitssystem haben. Diese Menschen, die machen da eine gute Arbeit, die müssen aber auch besser bezahlt werden. Und es kann nicht sein, das passt zu dem Thema Kommunalpolitik auch, dass wir eine Servicegesellschaft haben bei der Stadt Nürnberg, beim Klinikum, wo praktisch die Menschen deutlich weniger, und zwar 300 bis 900 Euro weniger verdienen, als wenn sie im Tarifvertrag öffentlicher Dienst wären. Also das wäre die erste Anforderung an den neuen Stadtrat oder den Oberbürgermeister, nämlich wirklich zu sagen, okay, jetzt haben wir festgestellt, das ist systemrelevant, aber dann bitte auch zurück in den Tarifvertrag. Dass das übrigens möglich ist, ich bin jetzt nicht dafür bekannt sozusagen, dass sie die Städte immer gegeneinander ausspielen oder so, oder, aber in Fürth haben die das wieder gemacht. Mhm. Dann wird es doch in Nürnberg auch möglich
sein. Aber da frage ich jetzt mal ketzerisch nach, dann sind wir wunderbar in der Überleitung zur Kommunalpolitik. Bisher gab es einen SPD-Oberbürgermeister, den gibt es nur wenige Tage.
Ja, die sind gezählt praktisch.
Bisher gab es eine stärkste Fraktion, die der Sozialdemokraten. Wenn sie es da nicht geschafft haben, solche aus der Gewerkschaft legen, sich verständlicherweise Ungerechtigkeiten zu beseitigen, woher nährt sich dann die Hoffnung, dass unter dem CSU-OB und einem CSU-geführten Stadtrat zu schaffen?
Also ich sage mal, wir waren mit der Stadtpolitik nicht zu 100% einverstanden, aber nicht 100% zufrieden. Da ist vieles richtig gelaufen. Mhm. Das ist ein bunter Punkt. Den haben wir im Wahlkampf auch bei unserer Veranstaltung angesprochen. Da hat der bald Oberbürgermeister zugesagt auf unserer Veranstaltung, dass er da was macht. Die Hoffnung nähe ich daraus. Das ist klar. Also ich denke, man muss ja immer schauen, was sind so Hoffnungsschirme in so einer Krise. Wir können uns jetzt auch alle zurückziehen und sagen, alles furchtbar. Wir können nicht mehr in den Gasthof gehen, Kurzarbeit, was weiß ich. Mhm. Aber ich denke, man muss jetzt auch schauen, was kann man aus dieser Krise für Lehren ziehen. Und da ist eine davon, und das ist für mich schon die Hoffnung, also dass man nicht bloß klatscht und sagt systemrelevant, sondern dass man diese Menschen tatsächlich eine andere Wertschätzung zukünftig gibt. Und zur Wertschätzung gehört auch dazu, dass sie wirklich eine gerechtere Bezahlung bekommen. Mhm. Und dies werden wir auf jeden Fall nutzen. Also wir haben da auch schon jetzt dafür für den 1. Mai auch Plakate gemacht. Wir haben jetzt kein Plakat gemacht, kommt raus zum 1. Mai, sondern haben eben die Themen da benannt, und da ist das ein Thema auch. Mhm. Also, dass da wirklich was passieren muss, sozusagen, da hoffe ich schon draus auch. Und vielleicht ist ja in der Gesamtbevölkerung jetzt ein anderes Bewusstsein dafür da sozusagen, nämlich, dass man sagt, ja, das sind wirklich wichtige Bereiche, und wenn man das jetzt einmal vergleicht mit Italien und Spanien, das heißt ja, dass bei uns im Gesundheitssystem alles in Ordnung ist, aber es steht besser da, das haben wir gewusst, und jetzt sieht man, wie wichtig das auch ist.
Absolut,
praktisch. Ja. Und von daher glaube ich, das muss man jetzt schon auch mitnehmen. Also ich finde, man kann jetzt nicht einfach, wenn wir das Gesundheitsthema sozusagen, also da meine ich damit, dass man halt sagt, okay, es ist jetzt diese Ansteckungsgefahr ist minimiert, die wird ja nicht weg sein, aber minimiert, dass man dann sagt, jetzt schalten wir einfach um, wir machen so weiter. Sondern beim Gesundheitsthema ist tatsächlich, muss man sich das anschauen, was mit den Beschäftigten ist.
Aber die Finanzierung kann doch letztendlich, wer soll es bezahlen? Immer die beliebte Frage, kann ja dann nur von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern kommen. Also das heißt, steigende Krankenkassenbeiträge, glauben Sie, dass dann immer noch die, wie soll man sagen, die Sympathie für diese Berufe so groß sein wird?
Und im Moment ist es ja eine verbale Solidarität. Genau. Wenn es an Geldbeutel geht, da wird es dann ja oft mal eng, ne?
Also die Erfahrung, glaube ich, die kennen wir alle sozusagen. Von daher ist das genau die Herausforderung. Und wir haben ja dann nicht nur das Thema, ne?
Genau.
Also wir haben dann
bekommen wir einen Corona-Soli-Beitrag.
Ja, wir haben ja als Beispiel auch 150 Millionen Euro Stadt Nürnberg alleine praktisch durch sinkende Gewerbesteuereinnahmen und Ausgaben. Da denke ich jetzt gar nicht an den Bundes- und Landeshaushalt. Und Europa ist ja nochmal ein extra Thema. Mhm. Da wird auch was passieren müssen sozusagen. Also von daher wird die Finanzdiskussion natürlich eine wichtige. Und da ist, denke ich, wichtig. Und das treten wir auch dafür ein, jetzt schon. Das werden wir natürlich noch stärker machen, wenn das Gesundheitsthema in den zumindest ein Stück weit zurückkommt. Aber das wird am 1. Mai auch Thema sein. Nämlich, dass echt eine gerechte, solidarische Finanzierung dieser Krise. Nicht so wie bei der Finanzmarktkrise. Also ich will es ganz deutlich sagen, sozusagen, dass Reiche und Superreiche sich da auch beteiligen. Da müssen wir auch drüber diskutieren, sozusagen, ob es nämlich tatsächlich endlich mal eine vernünftige Erbschaftssteuer gibt, ob es eine Reichensteuer gibt, etc.
Wo machen
wir
Sie
genau
fest,
Finanzierung?
Was ist für Sie ein Reicher? Was ist für Sie ein Superreicher? Ist immer so ein schöner Begriff, den kann man plakativ verwenden, aber ist jetzt derjenige, der im Jahr 100.000 Euro verdient, ist der schon bei den Reichen?
Also ich würde, also immer mit 100.000 Euro im Jahr, dann geht's nicht schlecht, den würde ich aber jetzt nicht als Reicher und Superreicher bezeichnen, sondern, also wir haben ja Menschen, die kriegen unfassbare Summen, nämlich Millionen im Jahr praktisch sozusagen, und das ist übrigens auch noch ein Punkt natürlich, also dass die jetzt vielleicht noch Bonizahlungen bekommen und wir als Steuerzahler diese Firmen, egal jetzt welche das ist, unterstützen, das ist nicht mehr vermittelbar.
Das also, ist, da haben Sie recht.
Also da muss was passieren praktisch sozusagen, nämlich dass die Bonizahlungen, also Entschuldigung, wenn eine Firma jetzt keine Gewinne mehr macht, kann es dann keine Bonizahlungen geben. Ich würde eher erwarten, dass nämlich die, die sozusagen Bonizahlungen bekommen, sagen, ich verzichte ja noch auf einen Teil meines Gehalts, weil das können sich die gut leisten praktisch. Also von daher ist Reiche und Superreiche, das fängt nicht bei 100.000 Euro an, aber wenn jemand praktisch wirklich sozusagen Millionen verdient, und es gibt einfach in diesem Land Menschen, die wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Sozusagen, es hat ja in Hamburg, will mal daran erinnern, eine Initiative gegeben. Da ist ja der Reichenanteil relativ gering, wie wir alle wissen, praktisch in Hamburg. Da gibt es ja einige Stadtteile, die da an einem Fluss, an der Alster entlang sind, wo ja praktisch lauter sozialer Wohnungsbau ist. So ist das auch mal ein wenig zugespitzt. Da hat es Initiative gegeben, die haben freiwillig gesagt, sie würden praktisch eine Reichensteuer zahlen. Da denke man anscheinend, was für ein Land leben wir. Also, das ist wirklich, ich tue das hoch anrechnen, aber andererseits muss man denken, das ist wie bei Bill Gates, wenn der jetzt überall spendet und sagt, da mache ich noch was und da, ja, der soll endlich einmal vernünftig Steuer zahlen, dann kann er gar noch spenden. Und das müssen wir wieder auf den Kopf, vom Kopf auf die Füße stellen. Da hat sich was verändert praktisch. Und da, in dem Land ist genügend Geld da. Und wir müssen diese Infrastruktur und da gehört das Gesundheitssystem, die müssen wir einfach auch ausbauen. Da sind wir auch bei dem ökologischen Thema. Wir müssen den ÖPNV ausbauen. Jetzt ist er systemrelevant. Mhm. Ja, praktisch, da werden auch geklatscht für die Busfahrer etc. praktisch, die auch wichtig sind. Auch da kann man sich über Bezahlung unterhalten. Und dann praktisch sozusagen muss man das jetzt aber auch fördern und das muss ausgebaut werden. Also diese ökologische Frage müssen wir auch da beantworten, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, weil es ist mal einmal ein wenig zu leicht, dass oft gesagt wird, wir müssen halt jetzt umsteigen vom Auto praktisch auf den ÖPNV, wenn ich mir dann anschaue, selbst im Stadtgebiet in Nürnberg ist nicht so, dass ich überall so günstige Verbindung habe.
Das stimmt,
ja.
Das
auch, richtig, ja. Aber da rede ich noch nicht über das Ansbachland.
Genau. Da sind wir jetzt ja genau in den Niederungen der Kommunalpolitik, da wollten wir hin.
Sie wollten mit mir Niederungen diskutieren.
Genau, jetzt haben wir gerade die hohe, weite Welt gehabt. Und,
von jetzt, Hamburg,
jetzt die Niederungen.
Hamburger Alster,
ja, Andi Bengnitz.
Andi Bengnitz, genau, das ist genau. Der Spruch.
Was erwartet der DGB-Chef Mittelfranken vom neuen CSU-Oberbürgermeister Markus König? Viel, also, wie man vorhin schon mal gehört hat, Herr König wird es richten bei den Gesundheitsberufen. Also Sie haben keinen negativen Zugang zu dem Mann.
Also ich muss sagen, ich kenne ihn ja schon auch länger wie wir alle praktisch sozusagen, die halt politisch interessiert und im politischen Geschäft sind. Ich muss sagen, ich habe ihn so kennengelernt, dass es ja jemand ist, der auf einen zugeht und der praktisch auch Zuhörer, mit dem man auch diskutieren kann. Ich habe ihn ja kennengelernt als Vorsitzender der Allianz gegen Rechtsextremismus. Mhm. Auch da ist er sozusagen zugänglich. Von daher bin ich jetzt nicht zu sagen, also ich kann mit ihm nicht. Ich glaube, das würde jetzt, wenn er hier sitzen würde, auch nicht sagen. Ja. Also wir haben auch, das ist ja heutzutage, würde ich das immer gern betonen, wir haben auch praktisch die Handynummer voneinander. Da gehen ja manche immer Botschaften aus. Ich habe die Handynummer, was weiß ich vor wem.
Mali und Söder sind jetzt Doll und König.
Genau so, genau, das ist doch die Botschaft. Also yes, ich will mit dem Beispiel sagen, dass ich die Handynummer habe, sondern dass wir auch einen Kontakt haben und pflegen praktisch. Ja. Und von daher, das ist schon mal eine Basis. Ich denke, die spannende Frage wird ja, und das kriegt man jetzt auch ein wenig so mit, ob praktisch der Oberbürgermeister König auch in seiner Fraktion immer auch so Mehrheiten hat. Mhm. Ich habe ja auch, ich glaube, bei euch im Internet, in der Zeitung habe ich es, glaube ich, nicht gelesen, dass einige in der Fraktion auch davon reden, dass er der Bienenkönig ist. Ja?
Das war im Internet gestanden.
Ja.
Ich kenne den Autor.
Ich glaube, ich auch. Also ich will damit sagen, praktisch, da geht es mir jetzt nicht um den Bienenkönig sozusagen, sondern da geht es mir darum, dass sicherlich sozusagen, wie weltoffen er ist, aber auch zugänglich ökologischen Themen, ich nicht so sehe, dass jetzt die ganze Fraktion da so dahinter steht. Mhm. Und das wird natürlich eine spannende Frage auch sozusagen und auch was jetzt halt eben dann in der Vereinbarung rauskommt. Ich muss sagen, wo ich schon etwas jetzt überrascht war und also wir haben jetzt noch nicht persönlich darüber gesprochen, aber wir warten jetzt einmal ab und dann werden wir das auch bewerten. Also als DGB werden wir das Paket jetzt mal abwarten, was SPD und CSU wahrscheinlich vereinbaren und dann werden wir das bewerten. Ich werde jetzt so Einzelfragen, plötzlich mit Pressemitteilungen rausgehen, aber heute das schon nutzen. Ich muss schon sagen, ich war ein wenig überrascht, dass man, gerade auch wenn man sagt, wir sind in Corona-Zeiten und haben Finanzprobleme, sagt, wir dennoch noch mehr Häuptlinge machen.
Absolut, das hat mich auch überrascht, Herr Doll. Da müssen wir drüber reden.
Da bin ich ein wenig überrascht. Ich bin auch ein wenig überrascht, da gibt es wenig Diskussionen.
Ja.
Zumal der Oberbürgermeister davor, wie wir ja wissen, war nicht leicht für ihn, er hat ein paar Häuptlinge bei der Stadt abgeschafft.
Genau.
Und jetzt, dass das so spurlos und so geräuschlos geht, das wundert mich. Das ist das Erste sozusagen, nämlich, dass man einfach sagt, jetzt braucht man einen Stadtrechtsdirektor, ja. Ich meine, das hat ja auch schon andere Diskussionen gegeben, noch einen Bürgermeister, noch einen Referenten, etc.
Referate aufteilen.
Genau, ja.
Die also, Grünen hätten wir dann Sport und Schule.
Ich glaube zum Beispiel, dass das die falsche Botschaft da ist, gerade in Zeiten wie diesen, 150 Millionen und dann praktisch auch sozusagen, vor was wir stehen, ja. Man, ein mir gut bekannter Journalist hat ja heute in den Nürnberger Nachrichten einen Artikel geschrieben, den ich unterstreiche, Herr Husarek, nämlich, wo sie praktisch geschrieben haben, die nächsten werden nicht praktisch Sachen sein, wo wir verteilt sind, da wird es darum gehen, nämlich sozusagen, wie kann man eigentlich das, was man hat, auch noch erhalten. Und von daher praktisch bin ich da ein wenig überrascht. Und was ich auch sagen muss, also ich sehe nicht, dass wir einen Stadtrechtsdirektor brauchen das, und da zusätzliche Häuptlinge brauchen, wenn ich so sagen darf. Und wo ich auch überrascht bin, das ist sozusagen nochmal die Personalie.
Genau, über die müssen wir auch reden. Der Herr Kuchum, das vielleicht für die, die nicht ganz so drinstecken, der diesen Posten kriegen soll, der wird natürlich ausgeschrieben. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ich weiß jetzt schon, wer dann kriegt den Job.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Okay, sagen wir mal, es käme so, wie ich es mutmaße. Wir werden den Stadtrechtsdirektor Olaf Kuch kriegen. Bisher Leiter des Einwohneramtes der Stadt Nürnberg. In der Vergangenheit, so sagen einige, dadurch aufgefallen, dass er das Ausländerrecht eher restriktiv interpretiert hat. Jetzt sind Sie der Vorsitzende der Allianz gegen Rechtsextremismus und können uns da bestimmt auch ein paar Takte dazu sagen. Wie würden Sie diesen Menschen verorten? Also seine Tätigkeit, nicht den Menschen.
Also seine Tätigkeit, sozusagen würde ich ja so verorten, wie es sind ja wirklich als Allianz, aber ich als DGB mit vielen Flüchtlingshelferinnen und Helfern unterwegs. Und was mir schon zu denken gibt, sozusagen, wenn ich mit vielen rede, die jetzt nicht nur in Nürnberg unterwegs sind, dann sagen die, dass es in Nürnberg sehr oft schwieriger ist. Nämlich, ich weiß, der Handlungsspielraum, das sind jetzt nicht sozusagen also 5 Kilometer, um das mal so auszudrücken, sondern da geht es eher um wie beim Mindestabstand, um solche Abstände. Aber trotzdem ist was möglich. Und das sagen mir viele, auch Rechtsanwälte und Rechtsanwälte, dass nämlich da in Nürnberg das immer sehr restriktiv ausgelegt wird. Und ich meine, wir hatten ja auch ein paar Fälle sozusagen, wo man sagen muss, naja, ist denn da nicht was möglich gewesen? Von daher würde ich sozusagen ihm, nämlich wie er bisher sein Amt begleitet hat, eher verorten, dass er tatsächlich eher sozusagen für einen strammen Kurs ist. Das muss ich sagen, wenn so ist, ist das für mich der Widerspruch, warum er das macht, weil das passt nicht zusammen. Wir sind nämlich sozusagen Stadt der Menschenrechte und das hat was mit Menschenrechte zu tun. Also ich glaube, wenn man sagt, und es war ja immer so, der Uli Mahli hat ja unter anderem geschafft, dass es einen Zusammenhalt in dieser Stadt gegeben hat und so. Ich glaube, das trägt nicht zum Zusammenhalt bei, sondern es wird zu einer Spaltung beitragen, weil nämlich dann viele, die in dem Bereich tätig sind, wir haben ja wahnsinnig viele Flüchtlingshelfer und Helferinnen, die da tätig sind. Wir haben viele, die da engagiert sind. Ja, und wir haben zum Beispiel als DGB auch ein Projekt faire Integration zu dem Thema, nämlich am Arbeitsmarkt, weil natürlich, wenn jemand aus Syrien kommt, er sich jetzt nicht unbedingt gleich mit dem deutschen Arbeitsrecht auskennt, sozusagen. Also da gibt's ja viele Initiativen. Und da muss ich sagen, praktisch wäre das jetzt nicht für mich das gewesen, wir brauchen einen Stadtrechtsdirektor und dann noch mit der Person. Ja.
Aber dann ist doch der Ausstieg der Grünen genau das richtige Signal gewesen. Das hätten Sie doch eigentlich von der SPD erwarten müssen, dass man sagt, nö, da machen wir da nicht mit.
Also ich war jetzt bei den praktisch Sondierungsgesprächen nicht dabei sozusagen, aber als geneigter Leser und natürlich der auch mit vielen redet, muss ich sagen, ich kann nachvollziehen, dass gerade die Grünen, die ja schon ein starkes Profil haben, nämlich sozusagen gegen Rechtsextremismus, aber auch sozusagen nämlich für Integration von Geflüchteten etc., dass das eigentlich ein Punkt ist, was für die Grünen schwierig wäre, weil ich glaube, die Grünen sind nicht dafür gewählt worden praktisch. Ja. Also von daher kann ich das, also gerade aus einer grünen Perspektive praktisch schon verstehen.
Dann für die SPD ist es leicht, die sind dann für Rechtsextremismus.
Das haben Sie jetzt gesagt. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe da die SPD nicht. Und zwar erstens, wenn man nämlich, ich finde, man muss ja immer schauen, was hat man, wenn man selber an der Regierung war und in oberster Gestalt gemacht, und da war eins weniger Häuptlinge. Aus dem Argument heraus kann die SPD aus meiner Sicht, verstehe es nicht, warum man einfach sagt, jetzt machen wir halt noch einen Stadtrechtsdirektor. Genau. Und auch aber aus der Sicht der SPD sozusagen, nämlich nochmal für ein friedliches Miteinander, statt der Menschenrechte.
Solidarische Stadtgesellschaft.
Genau, solidarische
18 Jahre
Stadtgesellschaft.
Jahre lang hat uns das Ulrich Mahli erzählt
also
und
muss,
glaubwürdig
also ich muss sagen, diese Personalie und diese Funktion passen nicht so ganz zur solidarischen Stadtgesellschaft. Von daher bin ich da auch etwas überrascht.
Dann lassen wir uns überraschen. Nächste Woche wissen wir mehr. Da haben wir übrigens hier im Podcast das für unsere geneigten Zuhörer vorab. Achim Letzko zu Gast, den Grünen-Fraktionschef.
Zum zweiten Mal? Ich glaube, es ist der Erste, der zum zweiten Mal
ist. Der Erste, Ja, aber der hat bestimmt eine klare Meinung.
Donnerwetter. Genau. Was muss man denn da machen, was zu trinken mitbringen?
Ja, oh, genau. Das war bei den jetzt Kandidaten. Der DGD lernt schnell.
Also. Ja, okay, genau. Gut, ich war jetzt einmal da.
OB-Kandidaten hatten alle Geschenke für uns dabei. Okay. Seitdem ist allerdings der Strom abgerissen. Genau. Also wir darben vor uns hin.
Ja, mein Fehler macht hier das Brennbier sofort zu trinken. Das habe
ich mitgebracht. Also ich trinke hier Mineralwasser. Ich bringe das nächste Mal einen Rotwein mit für den DGB.
Das ist doch, okay. Wunderbar.
Da gibt es sicherlich auch noch Themen, die wir mit dem DGB reichlich zu besprechen haben, weil, wie gesagt, die Zeiten werden nicht unbedingt besser werden. Aber gehen wir nochmal in die Stadtpolitik rein. Also welche konkreten, haben Sie noch konkrete Vorschläge, wo Sie sagen, das ist, wir haben jetzt die Pflegekräfte ein bisschen, Rückführung einer privatisierten GmbH, zurück in den Tarif, zurück in den Klinikverbund. Wo sind denn für Sie innerhalb der Stadt noch Brennpunkte, wo Sie sagen, da würden wir schon auch, also ich rede jetzt wirklich von der Stadtverwaltung, nicht jetzt von Unternehmen, wo sehen Sie da noch Handlungsbedarf?
Also wir haben in Nürnberg gemeinsam erreicht, praktisch mit den Mehrheitsfraktionen, und da haben aber auch sozusagen andere mit dazu gestimmt, dass es eins gibt, nämlich, dass es eine Vergabeordnung gibt im Baubereich. Ich würde mir wünschen, dass man diese Vergabeordnung, also vielleicht für die Menschen, die nicht so drin sind, Vergabeordnung bedeutet, dass man sich also an Standards hält, wie zum Beispiel Tarifbindung, gerechte Bezahlung oder dass ausgebildet wird etc. Und wir wären natürlich dafür, dass wir das ausweiten, weil die Stadt viel öfters Vergaben macht, außer im Baubereich. Das ist so eine kommunalpolitische Forderung, und da hoffe ich, dass wir da sozusagen auch im neuen Stadtrat Gehör finden, weil auch das natürlich von Corona praktisch eine Folge sein muss. Wir brauchen mehr Tarifbindung, weil nämlich die Menschen, die in der Tarifbindung sind, kommen durch diese Krise deutlich besser durch, ja, und mit Mitbestimmung als wie Menschen, die halt keine Tarifbindung, keine Mitbestimmung, keine Gewerkschaften im Betrieb haben. Also von daher wäre da, dass die Stadt Nürnberg auch da die Lehren draus zieht, das wäre eins. Es sind auch übrigens unsere Steuergelder. Ich muss auch persönlich sagen, ich zeige keine Steuergelder, dass dann Vergaben gemacht werden unter unmenschlichen Bedingungen. Ich will bloß daran erinnern, das ist ja ein Problem in Bayern. Wir sind das einzige Bundesland, was eben kein Vergabegesetz hat. Darum ist die zweitgrößte Stadt natürlich erst recht gefordert. Wir hatten ja draußen am Gerichtsgebäude, wie da gebaut worden ist. Ich meine, das muss man sich noch...
Besonders also,
Justiz, das ist, genau, fand ich besonders interessant. Ja. Die Justiz baut und macht praktisch Verstöße. Das ist schon interessant. Da waren ja praktisch sozusagen wirklich auch Sub-Unternehmen, dann hatten die Menschen kein Geld mehr gekriegt, haben da gehaust unter Bedingungen, ja, und das mitten in Nürnberg, in der Stadt der Menschenrechte und dann im Justizgebäude. Also da wäre zum Beispiel ein Bereich, wo man was machen kann. Ich glaube, was wir auch, und das wird nach der Krise auch nochmal wichtiger, ihr habt ja auch sozusagen in der Nürnberger Nachrichten den Sozialreferenten auch gehabt, den Rainer Prötz, der ausschaltet. Ich denke, das Thema Armut, diese Armutsbekämpfung und Prävention wird nach Corona auch viel wichtiger, weil wir werden da Probleme kriegen. Und da ist die Stadt natürlich und eine solidarische Stadtgesellschaft angefordert. Und da kann die Stadt auch was machen. Hat eine Vergangenheit was gemacht, aber das werden neue Herausforderungen. Und die wollen wir schon auch annehmen. Und was auch ein Punkt ist, was ich mir erwarte, wir haben da als DGB praktisch mit anderen, nämlich mit Verband der Arbeitgeber, Preischen Arbeitgeber, VBM, wir haben mit der IHK und HWK und anderen gemeinsam ja auch industriepolitisches Leitbild auch entwickelt. Und da muss man jetzt auch nochmal sozusagen sich das anschauen, was das jetzt heißt nach der Krise. Und da kommen wir jetzt wieder auf das Thema von vorhin auch, nämlich sozusagen, was auch an Transformation stattfindet. Also was muss die Stadt auch nochmal machen? Und ich bin auch im Kontakt mit, wir machen das auch. Ich glaube, das ist ja auch nicht uninteressant. Also wir kümmern uns da auch drum. Also ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, ich habe den Wirtschaftsreferenten, dass die Wirtschaftsreferenten in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, sogenannte Städteachse, IHK, HWK und DGB, wir machen jetzt immer in unregelmäßigen Zeitabständen tatsächlich auch Telefonkonferenzen, nämlich zu schauen, wie ist die Situation und was können wir denn auch gemeinsam bewegen, weil, also das will ich schon für uns in der Region in Anspruch nehmen, auch für Nürnberg, dass sozusagen wir, nehmen wir mal Quelle AEG, gemeinsam dann auch was entwickelt haben. Ja, da hat es ja ein Strukturprogramm gegeben bei Quelle, was der DGB gefordert hat. Und damit hat sich auch wieder Arbeit und Beschäftigung generiert.
Genau.
Und
aber so einen Pakt brauchen Sie jetzt ja wieder, Herr Dolles, weil man an diesem Donnerstag die Arbeitslosenzahlen verkündet. Ja. Das wird das erste Mal so sein, dass man was spürt, noch Verhalten spüren wird. Das wird die nächsten Monate sich dramatisch verschärfen. Da muss man jetzt kein Prophet sein.
Ja.
Das heißt, das Thema, gerade in Nürnberg, wo man jetzt bei ungefähr 5-6% angelangt ist, also weit unten für Nürnberger Verhältnisse, erfreulich weit unten, immer noch viel zu viel, aber
wir
erfreulich
schon bei 12, weit 14.
unten. Genau, das wird wieder nach oben schießen. Ja. Wir werden uns vielleicht, ich male jetzt mal schwarz, wieder einer zweistelligen Arbeitslosenrate in Nürnberg annähern, und da muss der DGB ja aufschreien.
Da sind wir eben dran, und also ich wird es jetzt auch nicht vorwegnehmen, aber ich sage mal, es gibt momentan schon Ideen für gemeinsame Initiativen praktisch sozusagen, und die will jetzt bloß nicht sagen, weil das finde ich gegenüber den Partnern unfair, aber Also die Problemlage ist sowohl bei IHK, HWK, den Wirtschaftsräten und DGB angekommen, okay, und wir versuchen da gemeinsam auch was zu entwickeln. Da werden wir sicherlich die nächste Zeit was von uns zu hören geben. Mhm. Also, aber da sind wir dran, weil da haben Sie völlig recht. Wir sind da betroffen und ich will auch nochmal sozusagen das zurückmachen, Herr Husarek, nämlich, also wir sind natürlich auch von der Transformation in der Automobilindustrie anders betroffen als wie München, Ingolstadt und Regensburg, um mal in Bayern zu bleiben. Dort werden Autos gebaut. Mhm. Die werden auch in Zukunft gebaut. Vielleicht da sozusagen mit anderen Motoren etc. Ja, aber die werden gebaut. Mhm. Unser Problem ist, dass wir in Nordbayern und auch in Nürnberg das haben, dass wir nämlich Zulieferer haben.
Genau. Unser Nachbar hier ist Leoni.
Genau. Und die Zulieferer waren unter dieser Situation am Mastenlein. Ja. Und Sie sagen es zu Recht, Leoni. Und wir haben ja andere auch noch hier in Nürnberg. Also das wurde oft vergessen. Ich vielleicht doch nochmal eine Zahl auch. In Wolfsburg arbeiten praktisch 90.000 Menschen in der Automobilindustrie, bei einer Firma, glaube ich, die meisten kennen, mit zwei Buchstaben. In Nordbayern arbeiten 120.000 Menschen in der Zulieferindustrie. Mhm. Also wir haben praktisch mehr Beschäftigte als VW in Wolfsburg in der Automobilindustrie. Das wird oft vergessen. Ja. Und da ist der Druck am höchsten. Und da kommt jetzt Corona noch drauf. Und da erwarte ich natürlich auch, dass die Kommunalpolitik auch gemeinsam mit uns sozusagen da auch wirklich sozusagen Investitionen für die Zukunft generiert. Und dass wir da versuchen, Arbeit tatsächlich und auch die Qualifizierungen, und die Menschen haben, dass wir die auch nutzen und sagen, was können wir denn andere Produkte weiterentwickeln und so weiter. Da sind wir gefordert sozusagen. Und sonst habe ich auch die Befürchtung, dass wir so Arbeitslosenzahlen kriegen, wie Sie gesagt haben. Und ich will eins sagen, unsere Position ist immer, wir wollen nicht Arbeitslosigkeit bezahlen, wir wollen Beschäftigung lieber, da muss ja auch was passieren. Von daher wird man auch schauen müssen, nämlich für Menschen, die Probleme bekommen in diesen Veränderungen, dass man da Qualifizierung anbietet. Mhm. Und man muss aber eins machen, da hat ja die Stadt auch angefangen, wir brauchen für Menschen, ich sage jetzt mal gerade, das ist jetzt kein Altersdiskussion, aber für ältere Menschen, wo es auch schwierig ist, sozusagen sich wieder auf neue Produkte, neue Arbeitsweisen einzustellen, oder auch Menschen, wo das mit der Qualifizierung sozusagen auch ein Problem ist, werden wir auch eins brauchen, wir brauchen mehr öffentlich geförderte Beschäftigung. Die werden wir gerade bei uns hier brauchen, weil, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben ein ganz anderes Qualifikationsniveau in der Region und in Nürnberg, wie zum Beispiel in München, sozusagen. Und da werden wir was tun müssen praktisch. Und da sind wir anders betroffen. Und da müssen wir tatsächlich auch entwickeln, wie man die Menschen qualifiziert oder dann in öffentlich geförderte Beschäftigung, darum habe ich das vorhin gesagt, also lieber Beschäftigung finanzieren als wie Arbeitslosigkeit. Genau. Weil das ist das Schlimmste, was den Menschen passieren kann. Und wie wichtig Arbeit ist übrigens, also ich war ja die Woche bei der MAN draußen, weil wir eben das so machen, Orte der Solidarität und der Arbeit mit Videobotschaften beim DGB, das ist jetzt unser Werbeblock. Und die kann man sich auch auf der Homepage anschauen und auch im YouTube-Kanal. Auf jeden Fall ist das interessant, da war der Andreas Weidemann von der IG Metall, der Markus Wansch, der Betriebsratsvorsitzende von der MAN, und da war der erste Tag, habe ich gefragt, wie ist denn das jetzt, wenn die Leute zurückkommen, und da hat der Drittel jetzt wieder angefangen, und die, die wieder angefangen haben, haben gesagt, ich bin froh, wieder hier zu sein, wieder zu arbeiten. Also ich will mit dem Beispiel sagen, Arbeit ist auch mehr als wie in Anführungszeichen nur Geld zu verdienen, ja, sondern das ist sozusagen auch soziale Teilhabe, das ist ein Miteinander, und die Menschen waren froh, wieder hier zu sein, praktisch. Und ich glaube, ich sage das Beispiel nochmal, das fällt bei Arbeitslosigkeit ja alles weg, und wir hatten ja die Situation schon, dass wir gerade auch Straßenzüge in der Nürnberger Südstadt hatten, wo eine Arbeitslosigkeit praktisch von 50-60% genau war. Das bedeutet ja auch was für die Stadtgesellschaft.
So ist es, massiv. Das war jetzt dann doch die erste Mai-Rede.
Ja, genau. Ich habe jetzt die erste Mai-Rede praktisch gestern Nacht vorbereitet.
Und daher bei uns sozusagen jeder auch immer ein bisschen Zukunftswahrsager sein darf. Normalerweise muss er nämlich sagen, wann der Club wieder aufsteigt. Das fragen wir heute mal nicht, sondern...
Er hat zumindest schon länger nicht mehr verloren.
Genau.
Der Gag ist ja noch zulässig, glaube ich.
Ich hätte noch diese zwei Punkte, aber der eine wäre nämlich wirklich so die Frage, wenn Sie die nächsten 12 Monate anschauen, was wird passieren?
Das ist grundsätzlich keine einfache Frage, natürlich in Zeiten wie diesen. Also ich glaube zum einen und hoffe das auch, da ist natürlich auch bei mir so ein Ausblick, macht da immer Hoffnung dabei, dass wir wieder sozusagen wieder mehr in eine Normalität zurückkommen. Die wird nicht wieder so sein wie davor. Also wir werden uns an viele Sachen noch gewöhnen müssen, ja, dass man beim Einkaufen Masken trägt oder anderes. Das wird erst einmal sicherlich bleiben, aber ich finde wichtig, dass wir sozusagen das Land auch wieder hochfahren. Also für die Arbeit, für die Beschäftigung, aber auch sozusagen, nämlich, dass es wieder auch einen wirtschaftlichen Erfolg gibt, dass man auch sozusagen wirklich auch wieder sieht, ja, es geht wieder was nach vorne. Also weil ich merke schon auch, dass bei vielen auch inzwischen eine Frustration und ein ganz Schwarzsehen auch da ist, wie das alles weitergeht, weil es natürlich eine außergewöhnliche Situation ist. Da sind wir uns ja alle einig, haben wir alle noch nicht erlebt und ich glaube, wir wollen es auch alle nicht nochmal erleben, dass ein Land so runtergefahren wird. Und ich glaube, was auch wichtig ist, und das ist auch meine Hoffnung, die Tagesthemen haben wir mal das sehr schöne Anfang und Schlusszeichen gemacht, die haben wir mal gebracht, was für Grundgesetzartikel jetzt alle eingeschränkt sind. Mhm. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, das war falsch und das ist Ding. Wir haben eine Sondersituation gemacht, da sind auch Fehler gemacht worden. Ganz klar, da könnte man jetzt über Einzelne, über die berühmten 800 Quadratmeter etc. Ja. reden. Da sind Fehler gemacht worden, da ist nicht alles praktisch sozusagen Gold, was glänzt. Aber ich glaube schon wichtig ist, dass man das sozusagen reagiert hat. Aber jetzt muss man schon schauen, dass diese ganzen Demokratierechte tatsächlich auch wieder zurückkommen. Und da haben wir in Europa ein paar Entwicklungen sozusagen, da kann man inzwischen nicht mehr von Demokratie reden, genau. Sondern die haben die Monarchie eingeführt praktisch sozusagen, ja, wenn nicht sogar noch was anderes.
So ist es,
also,
Ungarn und Polen beispielsweise.
Ja, Ungarn auch, ja, also von daher muss man ja schauen, also von daher, das wäre mir wichtig und das ist meine Hoffnung. Und was mir natürlich auch wichtig wäre, weil das wäre fatal, wir haben ja jetzt auch einiges, auch als Gewerkschaften und in der Mitbestimmung zugelassen, was sonst natürlich unter anderem mit dem gar nicht geht. Also ich nehme das Beispiel, unter welchen Bedingungen jetzt Homeoffice stattfindet. Mhm. Ja. Ich nehme das Beispiel, dass Schichtzeiten jetzt ausgeweitet werden, dass die sich halt nicht begegnen. Also sozusagen im Endeffekt in manchen Bereichen, wo da vorher nur rund um die Uhr, jetzt rund um die Uhr praktisch gearbeitet wird.
Da werden ja gewerkschaftliche Grundregeln sozusagen über Bord geworfen.
Und es ist praktisch sozusagen ja auch eins gemacht worden, dass das Arbeitszeitgesetz ja ausgeweitet ist, nämlich dass man 12 Stunden und länger und dass man praktisch auch die Pausen, da hätte es einiges nicht gebraucht, will ich auch sagen. Da war einiges, wo man auch übers Ziel hinausgeschossen hat. Das hätte es nicht gebraucht, wie dass man jetzt die Arbeitszeit erhöht. Mir geht es aber jetzt darum, dass man das wieder zurückholt. Mhm. Das Schlimmste wäre, finde ich, dass man eins macht, weil man sagt, in Krisenzeiten wie Corona hat man das gemacht und die Beschäftigten müssen dann danach für die Krise Suppe zahlen, weil man sagt, ja, jetzt ist 12 Stunden möglich und eine Viertelstunde Pause reicht auch. Das kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, dass die Beschäftigten sozusagen sowohl finanziell als wie auch nämlich nochmal, was das Thema betrifft, Arbeitszeit sozusagen und überhaupt nämlich die Mitbestimmung, dass das alles zurückgefahren bleibt. Also das wird unser Kampf werden. Der wird uns die nächsten 12 Monate begleiten, da bin ich mir sicher.
Da habe ich gleich meine letzte Frage, wenn der Michael noch eine hat.
Ich schweige.
Stellen. Du schweigst. Weil es gibt ja welche Menschen, die wollen arbeiten, das sind Fußballer. Das sind wir nämlich bei denen, die einerseits...
In der Regel gewerkschaftlich nicht beim DGB organisiert.
Nein, die sind nicht bei uns organisiert. Die verdienen gutes Geld.
Habe ich auch schon gehört, ja. Soll so sein.
Was sagt der DGB-Vorsitzende da dazu, dass wir ab vielleicht übernächster Woche Geisterspiele haben von Menschen, die... gutes Geld verdienen, die vielleicht auch für die ein oder andere Reichensteuer in Frage kämen.
Also ich will es mal mit einem Beispiel beantworten. Wir machen ja, wie gesagt, diese Orte der Solidarität und der Arbeit. Und da habe ich mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung vom Klinikum in Nürnberg noch gesprochen. Da habe sie gefragt, was sie davon hält, dass jetzt praktisch Fußballspiele Geisterspiele wieder sind. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dass sie das so aus einem Aspekt heraus, dass man momentan nicht genügend Möglichkeit hat zu testen und so weiter, das sozusagen schon mal vorsichtig ausgedrückt zum Überdenken hält. Mhm. Und ich habe darauf geantwortet, ich bin zwar Fußballfan, aber muss ganz ehrlich sagen, das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, aber jetzt das Wichtigste ist, dass Fußballspiele wiederkommen. Und was mich dann auch ein wenig ärgert, das kann ich schon verstehen. Natürlich ist auch bei Bayern München und Borussia Dortmund der finanzielle Druck so hoch, sondern bei anderen, ja. Aber ganz ehrlich, das Argument, wenn ich bringe, dann müsst ihr jetzt auch die Wirtschaften wieder alle aufmachen. Mhm. Also ich finde, das passt auch nicht. Und ich finde schon, dass das ein wenig jetzt apopulistisch ist, insbesondere von Nordrhein-Westfalen, aber auch von Bayern, von den beiden Ministerpräsidenten. Zufälligerweise auch, wo die zwei Spitzenvereine sind, hat bestimmt nichts damit zu tun. Also ich will da jetzt nichts unterstellen, sozusagen. Also
der Klub und Schalke, oder?
Mir ist jetzt gerade nicht eingefallen, genau, ja. Also praktisch sozusagen, dass halt da Dortmund und Bayern da sicherlich auf der politischen Ebene, die sind ja da eng verwoben, auch Druck gemacht haben. Also ich finde, das ist ein falsches Signal. Also Kinder dürfen nicht am Spielplatz, ich spitze jetzt mal so zu, und praktisch sozusagen, aber die Fußballspieler praktisch, die dürfen jetzt sozusagen spielen und da werden Geisterspiele gemacht. Also das passt nicht. Und ich finde, wir müssen schon schauen, dass das in einem Gleichklang passt. Und ich glaube, die Politik hat jetzt auch die Herausforderung, und das ist ja für die nächsten 12 Monate, nämlich zu der Frage von Ihnen, jede Maßnahme muss jetzt deutlicher begründet werden, weil die Menschen, das nimmt man ja bei euch in der Zeitung auch wahr, mit Leserbriefe etc., die Menschen schon jetzt kritischer hinterfragen, was ich auch völlig richtig finde. Ja. Jetzt ist ja Zeit gewesen, wo Alex sagt, okay, das ist jetzt so, aber jetzt müssen Maßnahmen besser erklärt werden. Und diese Fußballgeschichte, Entschuldigung, die kann man nicht erklären. Und genauso wenig wie das mit der 800 Quadratmeter Geschichte war. Da gibt's jetzt einfach Sachen, die kann man nicht erklären. Und da muss sozusagen Politik anders reagieren. Und ich glaube, was auch wichtig ist, also bisher haben wir ja, also es gibt auch CSU-Leute, die davon reden, ich sage jetzt keine Namen, praktisch, dass wir inzwischen in Bayern in der Monarchie angekommen sind. Aber
da müssen wir das nächste Mal drüber reden.
Das musst du jetzt alles über dich ergeben lassen, Michael.
Aber was eins ist praktisch, was ich schon sagen will, also es muss zukünftig ja der Land auch wieder solche Maßnahmen, also alles, was da bisher beschlossen worden ist, es ist ja die Demokratie außer Kraft gesetzt worden. Ich finde, das hätte man auch schon machen können. Also weil auch der Landtag ist, also für mich ist inzwischen das Unwort des Jahres Videokonferenz, geht vielen so, glaube ich. Also das wäre doch wohl technisch möglich gewesen sein, dass die da einen Landtagsbeschluss machen.
Sollte man meinen, ja.
Ich finde, das geht eigentlich nicht, was da auch gemacht worden ist. Also auch das sozusagen, das muss auch zurückgeführt werden, weil man kann ja die Demokratie außer Kraft setzen. Ja. Und ich finde, das sind jetzt so Sachen, und das wäre eine spannende Diskussion, bleiben wir mal bei den Fußballspielen, nämlich wenn das im Landtag diskutiert wird. Das würde man wünschen, soll der Landtag dazu diskutieren, ob man das jetzt macht oder nicht. Und nicht, es wird praktisch halt auf der Ministerebene beschlossen. Das also von daher wäre das eine Herausforderung.
Wir machen jetzt mal hier Schluss mit der Zusage, Sie wieder einzuladen, Herr Doll.
Mit Rotwein mache ich die Zusage.
Den trinken wir dann danach beim nächsten Mal.
Natürlich. Aber auch während dem Podcast dann. Ist genau, noch spannend, wie der Ende dann kommt. Genau.
Ein Mann, der für Klartext steht und trotz ausgefallenen 1. Mai viel zu sagen hat. Wir sagen danke, dass Sie da waren.
Ich sage danke, hat Spaß gemacht.
Uns auch und nächste Woche Achim Letzko.
Ja, euch eine gute Woche. Bleibt gesund, sagt man, glaube ich, immer noch. Und wir freuen uns auf euch. Genau. Tschüss dann.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.